Ja, möchte etwas aus meiner Sicht Wesentliches mit euch teilen heute Vormittag. Ich werde morgen, wo wir dann nachmittags noch eine längere Einheit haben, heute machen wir die erste Atemreise und morgen haben wir den Tempel der Stille. Also wir werden nachmittags noch mal länger hier meditieren miteinander und es auch so ein bisschen dem eine Struktur geben. Mal werde ich morgen Vormittag noch mal einige Dinge sagen zur Meditation, vor allem also für uns alle zum Erinnern und eine Neufassung auch ein Stückchen und ansonsten auch für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so lange und so oft hier waren. Und heute möchte ich was anderes sagen, etwas, was aus meiner Sicht ein wichtiger Shift ist, so ungefähr der Shift vom Shift für uns. Und das geht so. Vor vielen Jahren war ich in Südindien und das war meine erste Berührung mit der indischen Kultur, mit dem indischen Chaos und der indischen Armut. Und das ist für alle klar, die da waren, das ist ziemlich schockig und wuchtig und heftig, auch mit all dem Wunderbaren, Interessanten, was da sich öffnet. Aber das muss man irgendwie auch handeln können, man muss irgendwie Indien überleben. Ein indischer Mönch sagte mir, wenn du nicht im Bus, als Inder, wenn du nicht im Bus meditieren kannst, wirst du irgendwann verrückt. So was an Eindrücken da reinkommt. Gut. Und waren für mich auch sehr starke innere Prozesse, die auch damit zu tun hatten, das, was mir zwar rational klar war, aber existenziell oder emotional noch nicht, dass ich in den Ashram kam, wo der eigentliche Meister nicht mehr lebte. Und die Nachfolger in keinster Weise das füllen konnten. Das heißt, ich war so wie so mit Anlauf, mit einer großen Sehnsucht springen und dann geht Sprungtuch weg und du landest irgendwie auf dem Boden. So, das war so das Gefühl. Und gut, ich war sehr im Unfrieden mit mir und dem Dasein oder war da am Kämpfen. Und dann traf ich zwei interessante Frauen in diesem Ashram aus Europa, England und Deutschland. Wir sind dann ein Stück weiter gereist. Und meine Idee war, ach, ich kenne diesen großen, ich weiß um diesen großen Heiligen, der lebt zwar so auch nicht mehr, aber vielleicht doch anders, der in Südindien verehrt wird, Ramana Maharshi. Und wir sind da dahin gefahren nach Tiruvannamalai und in seinen Ashram, haben da auch einen Platz bekommen und an dem heiligen Berg, dem Arunachala, wo er meditiert hat. Und ich hatte das Gefühl, also er war nicht physisch im Körper, ja, er war vor einigen Jahrzehnten gestorben. Und, aber der Ashram lief, also ein bunter, lebendiger Ashrambetrieb, Hindu-Ashram mit allen möglichen, was da so passiert. Und war auch laut im Tempel, also Meditation ist da ein bisschen anders. Wurden Kinder gesäugt und Kleinkinder liefen rum und Leute saßen beieinander, unterhielten sich, manche machten ihre Vajra-Rituale vorne mit Kokosmilch und so weiter. Ja? So. Und das sind sehr viele Bilder von ihm. Und die Bilder bringen enorm seine Präsenz und aber auch der Ashram, die Qualität dort. Und ich hatte das Gefühl, dass ich unmittelbar in einen tiefen inneren Frieden komme. Ich hatte das Gefühl, in diesem Ashram vom Ramana Maharshi, ich komme in den unmittelbaren tiefen Frieden, ja noch mehr. Wie wenn er mir botschaftet, dass alles, was ich suche, immer schon in mir ist, völlig leicht, zugänglich, präsent. Und ich hatte das Gefühl, dass seine Präsenz lehrt durch Stille. Da gab es kein Wort für. Ich wusste von ihm, dass er ein großer Erleuchteter ist. Ich wusste seine Reise durch den Tod als 18, 16, 17, 18-Jähriger, wo er den Tod meditiert hat oder das zu ihm kam, dass er stirbt. Und er hat sich da reingelassen, hat seine tiefe Erleuchtungserfahrung, mit der hat er dann 14 Jahre meditiert in der Höhle. Und dann haben die Leute ihn entdeckt, haben gesagt, du, jetzt ist mal gut, jetzt komm mal runter, wir könnten dich brauchen, wir wollen auch ein bisschen was davon. Und dann haben sie einen Ashram gegründet. Und dann habe ich gelesen, das war wirklich schockig fast, dass genau das Seine Art war zu lehren. Er hat gelehrt, du bist nichts anderes als Gewahrsein. Du suchst nach Gewahrsein, du suchst nach Erwachen, du bist nichts anderes als das. Du bestehst da draus. Das war sein Kernteaching. Und seine Kernmethode war Schweigen. Und er hat am Ende seines Lebens 24 Stunden auf einer Liege gelegen, da mit seiner Teekanne, so, und 24 Stunden auch geschlafen, um den Menschen rund um die Uhr die Möglichkeit zu geben, von seiner Präsenz mitzubekommen. Ein großer Saal, wo wohl immer viele hundert Leute waren. Und was die Erfahrung für mich war, es geht letztlich nicht um diese Inhalte. Es ging nicht darum, dass ich die Heftigkeit der indischen Kultur handeln konnte. Es ging nicht um die Themen, die ich hatte, dass ich einen Meister da erwartet hatte, der nicht da war. Es ging nicht darum, dass mir der Nachfolger nicht genügte und was in mir. Darum ging es nicht. Es ging um diesen Shift, ein völlig neues Wie zu finden und aufzuhören, an den Wassen zu basteln. Das hat er vermittelt. Und diesen Shift zum Wie, jetzt hier in der großen Form, wie so ein großer Lehrer das transferiert, auch wenn er schon lange den Körper verlassen hat, oder über Bilder oder über einen Satz, diesen Shift zum Wie, den haben wir in vielen Methoden ja auch. Letztlich ist Meditation eigentlich im Kern nichts anderes als ein Wie-Shiften. Wir nehmen einen völlig anderen Zugang. Unser Leben ist, wenn wir uns hinsetzen, genauso wie wenn wir aufstehen. Aber oft, ich denke, das kennt ihr, ist es völlig anders. Es hat sich nichts verändert. Das Geschirr ist nicht gespült von selber und die Katze ist nicht gefüttert und die Arbeit ist nicht getan, das Auto ist immer noch kaputt. Aber plötzlich hast du einen anderen Zugang dazu. Und dann können wir natürlich auch all diese Dinge angehen, klar. Aber wir gehen sie anders an. Und dieser Shift zum Wie oder diesen Umgang mit dem anderen Wie, den finden wir im Herzen der buddhistischen Tradition, in den klassischen Teachings des Buddha, in seinen ersten Teachings, als die sogenannten drei Grundgifte des Geistes. Diese drei Grundgifte sind das Affentheater, das wir normalerweise anstellen, wenn wir diesen Shift nicht hinkriegen. Das heißt, wir kämpfen mit den Dingen. Wir stabilisieren sie natürlich dadurch. Wir kämpfen gegen die Dinge, die wir nicht haben wollen, die vielleicht gar nicht so furchtbar sind. Wir wollen das haben, wovon wir meinen, dass es noch nicht da ist und dass es uns glücklich macht. Ich finde es hochinteressant, diese Beobachtung, die ihr vielleicht auch kennt. Manchmal beneidet man mehr oder weniger liebevoll, manchmal auch nicht, jemanden anders, der das zu haben scheint, was man selbst gern hätte. Ich meine, es ist gar nicht nur Besitz, sondern irgendwas anderes vielleicht auch. Biografie oder Studiengänge oder Ausbildungen oder Lebensreife, irgendwas. Ja? So diesen Konkurrenzgedanken, den wir immer haben. Und dann irgendwann kriegen wir mit, das finde ich immer sehr, sehr herzöffnend, blicköffnend, möglicherweise kriegen wir mit von diesen Menschen, das ist gar nicht so, wie wir das immer auf denjenigen projizieren. Wir merken zum Beispiel, der hat alles, aber ist trotzdem unglücklich. Und jemand anders, der viel weniger hat, ist total happy. Was ist das für ein Geheimnis? Oder wir kriegen mit, jemand, der vielleicht innerlich da ist, wo wir gern wären, was das für eine enorm heftige und leidvolle und schwierige Lebensgeschichte ist, oft mit Abgründen und krassesten Erfahrungen, dass diese Blüte so reifen konnte. Und wir denken, wow, Respekt, das ist nicht einfach so, dass ich mir das nur herwünschen kann oder ich habe nichts falsch gemacht, dass ich vielleicht nicht da bin. Also dieses Konkurrenzding, das ist dieses Haben-Wollen von etwas. Das ist ganz stark diese Außenorientierung, diese Grundgifte, diese beiden ersten, also Abwehr, das Weghaben-Wollen, Kämpfen gegen und das Haben-Wollen. Letztlich ist die Grundstruktur ist immer Kämpfen, auch Haben-Wollen ist Kampf. Ja, ist stark im Außen orientiert. Und das dritte Grundgift ist die Verwirrung, in die uns das bringt. Die eigentliche Verwirrung ist, dass wir nicht erkennen, was der Ramana Maharshi mir da gespiegelt hat. Die Fülle ist in dir, es ist in dir. Das heißt nicht, dass ich nichts mehr tun muss. Das ist eine Denkoperation, ein Trugschluss. Das ist auch Verwirrung. Sondern das heißt nur, dass es nichts zum Kämpfen gibt. Dass der Shift ist, dass ich aus der Fülle agiere. Wenn uns das ein Stückchen gelingt, da gibt es noch dieses schöne Bild von Graf Dürkheim. Vielleicht kennt ihr es aus seinem Hauptwerk vom doppelten Ursprung des Menschen, was ja auch Titel unseres Sommerretreats ist. Wir arbeiten ja mit diesen beiden Aspekten, dem unendlichen, dem endlichen Aspekt von uns. Und da beschreibt er, wie wir nach einem bestimmten Durchbruch uns sehnen. Das kann was Einfaches Psychologisches sein, das kann auch was Tieferes Spirituelles sein, das ist jetzt mal egal. Und wir sehen uns nach diesem Durchbruch und er beschreibt es anschaulich, wie wir auf diese Tür zulaufen. Ah, da ist die Tür, da, dahinter, da ist das Eil. So. Und dann gehen wir auf die Tür zu und wir rütteln an der Tür. Und er schreibt, du hörst den Gesang der Engel von innen und du willst da rein. Und du rüttelst an der Tür und du merkst, das scheiß Ding geht einfach nicht auf. Und irgendwann brichst du erschöpft zusammen, donnerst mit deinem Gewicht gegen die Tür und sie springt zur anderen Seite auf. Du hast es in die falsche Richtung gezerrt. Das ist nicht genial, anschaulich, weil es genauso oft ist. Und wenn wir das in uns einlassen, dann ergibt sich eine Sequenz. Ich habe wieder so ein Set für euch von 5 Aspekten. Gestern waren eher so 5 Haltungen. Jetzt sind es vielleicht so 5 Schritte, die wir nacheinander anordnen könnten, unseres inneren Reifungsweges, die ich auch ein bisschen ausgedehnt noch mit ein paar anderen Aspekten über unser Sommerretreat, so die Tage, geschrieben habe und sagt die euch immer wieder auch. Also gestern hatten wir ja dieses erste mit allem Arbeiten, was auftaucht. Wir können mit allem arbeiten. Und auch zu wissen, da ist nichts Falsches drin. Also, dass etwas auftaucht, ist nicht falsch. Wir haben nichts falsch gemacht, auch wenn wir auf einer äußeren Ebene alltäglichen vielleicht sehen, ah ja, das ist ein Fehler und kriegen wir Response, versuchen wir es das nächste Mal besser zu machen. Völlig okay, aber deshalb bin ich nicht falsch. Aber bin ich nicht schief gewickelt oder nicht neurotisch oder schlimm oder irgendwas, sondern naja, war nicht ganz stimmig, gut, morgen versuche ich was anderes und ich lerne daraus. Also das ist das mit allem Arbeiten, was wir gestern hatten. Und das wäre so dieser erste Schritt. Und dieser zweite und dritte Schritt führen genau in diesen V-Shift, also in die Frucht daraus. Der zweite Schritt ist, in Frieden zu finden, mit meinem Leben und meiner eigenen Biografie. Das hat es in sich. Und dazu brauche ich den dritten, nehmen die mal zusammen, die Polaritäten erlösen. Wenn ich aufhöre, mich zu verurteilen, dass ich zeitweise wütend bin und es anzustreben, dass ich ständig mitfühlend bin. Wenn ich das aufhöre, das in mir zu verurteilen, das meint, diese Polarität zu erlösen. Das heißt nicht, mich gehen zu lassen, zu sagen, naja, ich bin halt wütend, ihr müsst damit leben, sondern das heißt, auf eine tiefere Ebene durchzubrechen. Wenn ich aufhöre, zu bewerten, ich müsste Erfolg haben, was uns gesellschaftlich ja ganz, ganz stark eingebrannt wird, und auf keinen Fall darf ich scheitern. Wenn ich diese Polarität ein Stückchen lösen oder gar erlösen kann in mir, das ist ein Riesenschiff. Erfolg ist ja nur die Zusammenballung, die Zentrierung, die Essenz von Mind-Konzepten, wie eine bestimmte Gesellschaft meint, dass Menschsein sein sollte. Gar nicht bös gemeint, aber trotzdem verwirrt letztlich, weil das ein Konzept ist, das seine Schatten hat, deshalb erzeugt es den Gegenpol, von denen, die scheinbar keinen Erfolg haben oder die Loser sind. Und es ist ja nur ein Konzept, es ist nicht unser Menschsein. Es ist nicht das ist nicht unsere Wahrheit. Der Lehrer von Sahaja, also ich bin auch viel da, aber es ist eigentlich Sajas Lehrer, Mindfulness Meditationsausbildung bei ihm gemacht, Martin Ewald. Der hat mal gesagt, er wurde gefragt, was ist erfolgreiches Leben? Eine wuchtige Antwort, die er gegeben hat. Er sagte, ja, ihm kam spontan, er war selbst ein bisschen geschockt über die eigene Antwort, die ihm dann kam, sagte, ja, erfolgreiches Menschsein ist für ihn, wenn du völlig frei sterben kannst, und zwar jetzt. Da ist dieses, die Fülle ist da, da gibt es nichts zu erreichen und nichts wegzumachen und ist auch nicht verwirrt, was ich meine, sein zu müssen. Ja, so wuchtige Antwort, aber ich finde, sie trifft in die Essenz und sie schafft, wenn ich sie in mich einlasse, enorme Entspannung. Damit kann ich ja dann noch ganz gut ein paar Tage oder Jahre leben, aber diese innere Freiheit. Also diese Polaritäten, mit denen wir uns drangsalieren und selbst misshandeln, zu erlösen. Das hat ganz viel mit diesem Schiff zu tun, dessen Frucht dann ist, dass wir in Frieden finden mit unserer Biografie. Das ist der Schritt von der Arbeit und dem sich Aufarbeiten an den vielen Was-Inhalten hin zu einem tieferen Wie, zurückzutreten und zu merken, ah, die Tür geht zur anderen Seite auf. Dass ich da hinkomme, brauche ich durchaus meine Arbeit. Aber es ist was anderes als dieses mich abarbeiten und kämpfen. So. Also, mit allem Arbeiten, was auftaucht. Frieden finden mit meiner Biografie, meinem Leben. Und das ist, ich habe das als drittes genommen, weil ich das trotzdem für das Tiefere und Größere halte. Die Polarität, die Dualitäten erlösen. Leben, Tod steht nicht gegeneinander. Letztlich. Und wie wir die erlösen, ist, dass wir in diese tiefere Dimension eintauchen. Ich zeige das gleich an einem Beispiel, wie das sein könnte für uns. In eine tiefere Dimension eintauchen und da werden wir frei, wenn wir aus diesen uns abarbeiten an dem Was hinschiften zu einem tieferen Wir. Einmal, die Fülle ist schon da. So, und dann wird es frei, dann geht es eigentlich erst los. Ja? Es ist nicht der Platz zum Faulenz, es ist nicht die kosmische Hängematte, sondern es ist der Start. Dann kann ich die zwei richtigen Fragen stellen. Und das ist Punkt 4 und 5 von meiner Kolumne gerade. Ja? Dann kann ich nämlich erkennen, worum es eigentlich geht. Und dann wird es eigentlich super. Also finde ich. Worum geht es eigentlich? Also wenn ich um Erfolg und Misserfolg, wenn ich um Leben oder Tod sein, wenn ich um angenehm oder unangenehm, wenn ich um dieses und jenes, wenn ich um gut dastehen und mich blamieren, wenn darum nicht, okay, das Affentheater, das parken wir mal. Wir sind vielleicht nicht fertig, aber wir parken das mal. Ja? So, worum geht es denn nun wirklich? Und dann wird es interessant. Und da kann ich forschen. Und da kann ich spüren. Und da kann ich meditieren. Da tauchen unglaubliche Dinge auf. Worum geht es wirklich? In diesem Moment, in meinem Leben, als dieses menschliche Wesen, das ich bin, muss ich ja nicht mehr mit meiner Biografie kämpfen, bin ja in Frieden damit. Und worum geht es wirklich im Menschsein überhaupt? Und wozu existieren wir? Was geschieht hier? Was geht hier ab, bitteschön, in diesem Universum? Worum geht es eigentlich? Und dann kann ich die fünfte Frage mich anvertrauen der inneren Führung. Der inneren Führung vertrauen. Das ist ein tiefes Geheimnis, wo wir spüren, da kommt zu unserem Herzgeist, Bodhicitta, das schöne Wort aus der Tradition, zu unserem Herzgeist kommt wie ein Response aus dem, wir könnten sagen, aus dem Größeren, wir können auch sagen, das ist die Essenz des Herzgeistes, es kommt wie ein Response von Weisheit, von Geführtsein von der Totalität. In westlich-christlicher Sprache würden wir sagen, Gott ist es, der uns führt mit geheimnisvoller Hand oder das Wirken des Geistes. Ja? Und in mehr buddhistischer Sprache könnten wir sagen, es ist der Response aus der unermesslichen Weite, den der Spiegel unseres erwachenden Herzgeistes erlauscht und schaut. Das innere Geführtsein. Und wenn wir geführt sind, haben wir das Gefühl, wir sind nicht in diesem unguten Sinn einsam. Da ist wie das Gegenüber des Größeren oder des Sinnes, der da ist. Und wir finden auch in schwierigen Situationen eine Sinnspur da drin, wie das in unser Leben gehören kann. Das wären diese fünf Punkte oder diese fünf Schritte. Mit allem arbeiten, was auftaucht, Frieden finden mit unserer eigenen Biografie, unserem Leben, die Polaritäten oder Dualitäten erlösen, in uns und um uns. Und dann können wir die beiden wesentlichen Fragen stellen. Worum geht es denn eigentlich, das zu erkennen und sich der inneren Führung anvertrauen? Ein kurzes Beispiel oder ein Beispiel an einem Gefühl, einer Emotion. Ich versuche mal, dass ich das einigermaßen hinbekomme. Ich nehme mal eine ganz heftige Emotion, die ihr vielleicht auch kennt, der ich immer wieder begegne und die ich für eine der allerheftigsten Emotionen, die uns heimsuchen können, halte. Das ist die Ohnmacht. Das ist somit das Letzte, was wir sein wollen. So, meine Erforschung dazu ist folgend, geht so. Also, das ist ein eigener Prozess, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja. Wie, ich gehe es gar nicht mehr so, wie fühlt sich Ohnmacht an? Das ist eng und eingesperrt und machtlos und furchtbar und krass und das könnt ihr selber erkunden. Ich gehe mal einen Schritt tiefer. Wie entsteht Ohnmacht? Ohnmacht entsteht nämlich aus einer dieser Polaritäten. Sonst gibt es keine Ohnmacht. Ohnmacht entsteht aus der Erfahrung, dass ich vollkommen, so wirkt es erstmal, vollkommen handlungsunfähig bin, dass ich nicht wirken kann, dass mir scheinbar meine Handlungs- und Wirkfreiheit absolut genommen ist, obwohl ich eigentlich den Wunsch habe oder es die Möglichkeit gäbe, dass ich etwas tue, handle oder verändere. Also Ohnmacht entsteht aus dem Spannungsfeld, dass ich eigentlich zur Macht hin will, das steckt ja schon im Wort, Macht im durchaus guten Sinne, dass ich etwas tue, dass ich etwas machen kann, die Wortverwandtschaft ist, dass ich etwas bewirken, verändern, wandeln kann, mich bewegen kann. Und das ist halt der Gegenpol, dass ich das nicht kann. Wenn ich die Ohnmacht zulasse, wenn ich mich in der Meditation in die Ohnmacht hineinsinken lasse, wird sie plötzlich weit. Ihr müsst es echt mal probieren, wenn sie euch begegnet. Die ist erst eng. Die fühlt sich wie gefesselt, geknebelt und eingesperrt an. So. Und wenn wir in die Ohnmacht hinein entspannen, das können wir nur in der Meditationshaltung, dann wird sie plötzlich weit, weil diese Polarität zwischen ich möchte wirken und ich kann aber nicht wirken, durchbrochen wird in eine größere Tiefe. Diese Polarität verschwindet. Ich komme in eine tiefere Ebene. Nur auf der Wirkebene gibt es Ohnmacht. Wenn ich in die Seinsebene durchfalle, gibt es keine Ohnmacht, weil es auch nichts zu wirken gibt. Auf der Seinsebene muss ich nicht handeln und braucht es kein Handeln und gibt es auch keinen Handlungsimpuls. Deshalb gibt es auch keine Ohnmacht. Was gibt es stattdessen? Das reine Schauen. Wir können das sehen bei Menschen, die durch äußere Ohnmacht durchgefallen sind, die in Gefängnissen und ähnlichen heftigen Orten waren, die irgendwann beschreiben, dass sie in diesen absoluten Frieden des Schauens kommen, indem sie entweder den Tod, Hinrichtung, was auch immer dann kam, oder auch Freilassung, neues Leben, wie zum Beispiel Nelson Mandela, handeln konnten und sich dem öffnen konnten. Das heißt nicht schmerzfrei, nicht angstfrei, nicht ohne Trauer, aber nicht mehr mit diesem Kampf. Das ist das Durchfallen durch die Ohnmacht, in die tiefere Dimension des Seins, in das, was die Polaritäten erlöst, und darin entsteht die Freiheit. Und dann sind wir in einem Schauen, und aus diesem Schauen können wir dann auch wieder wirken, aber völlig anders. Und wir merken, dass wir eigentlich, wenn wir von unten drauf schauen, wenn wir die Ohnmacht von unten her, so Seinsebene anleuchten, merken wir, dass wir gar nicht ohnmächtig sind. Das geht gar nicht. Weil diesen Prozess, den konnten wir und den können wir. Oder Viktor Frankl, den wir auch hernehmen, Viele sagen das, wir haben immer die Freiheit, uns einzustellen zu dem, was geschieht. Also uns zu verhalten, zu. Auch zum Gefühl der Oma. Das ist das, was wir hier jetzt explizieren. Also das wäre ein Beispiel, wie wir durch die Polaritäten hindurchfallen können, in die tiefere Ebene. Und dann entsteht dass dieser Shift, das Wie, hier auf zu kämpfen, Macht haben zu wollen, aus der Ohnmacht rauszukommen. Das Shift ist wie, und dann plötzlich kann ich das. Plötzlich allerdings anders. Es ist nicht, wie gesagt, es wird oft missverstanden, naja, dann muss ich ja gar nichts mehr machen. Und dann, ja, dann kann man ja gar nicht, dann ist ja alles wurscht. Nee, genau, dann ist nicht wurscht. Dann wird es überhaupt erst entwurschtet. Dann wird es nämlich alles wesentlich. Weil dann kommt die Liebe dazu. Die kann nur fließen, wenn ich aufhöre zu kämpfen. Ja, das ist das Geheimnis des Wie, wie sich das in uns shiftet. Anleihe in der buddhistischen Tradition bei den drei Grundgiften, was wir da oft anstellen mit uns. So die Beispiele, die ich beschrieben habe, Ramana Maharshi für mich so ein ganz großer, da war auch in seinen Teachings, wie er durch Stille gelehrt hat, weil er den Menschen das Größtmögliche geben wollte. Nämlich, dass sie es selber entdecken. Und unsere fünf Punkte, die ich beschrieben habe. Und so mein Modell, macht eure Erforschung. Ja? Ihr findet sicher noch ganz andere Sachen raus, die ich noch nicht gesehen habe. Aber macht eure Erforschung mit inneren Zuständen, wenn sie auftauchen. Und lasst die Polaritäten sich erlösen, diese größere Tiefe. Und schaut, was dann passiert.